Die Geschichte von Kollektiven, von sozialen Bewegungen zu schreiben, ist kein leichtes Unterfangen. Denken wir nur mal an die Hafenstraße, die Rote Flora oder auch an FSK. Wessen Version der Geschichte wird überliefert? Welche Gruppe erhält die Definitionsmacht? Welche Positionen bleiben außen vor? Wie stilisiert man sich selbst in dieser Geschichtsschreibung? Als Opfer? Als Sieger? Auf welche erzählerischen Muster greift man zurück? Den Kampf zwischen David und Goliath, beliebtes Hafenstraßenmotiv, oder den Kampf zwischen Gut und Böse? Oder versucht man, weg vom binären Denken, eine heterogene Geschichte, viele Geschichten zu erzählen? Klar ist nur, die wahre, objektive Geschichte gibt es nie. Wie aber geht man damit um? Wie wird über diese Tatsache reflektiert? Mit diesen Fragen, und es sind nicht wenige, wie wir sehen, beschäftigt sich das Buch Vorwärts und viel vergessen. Der Band versammelt unterschiedliche Artikel zum Thema. Die Bandbreite der untersuchten Beispiele reicht von migrantischen Kämpfen in der BRD, vom Frankfurter Häuserkampf Anfang der 70er bis zum Kölner Fortstreik, bis hin zu Geschichten, zur Geschichte der autonomen Bewegung oder zur Berliner RAF-Ausstellung und die Entpolitisierung, die da passiert ist. Die meisten Beiträge arbeiten nicht exemplarisch, sondern versuchen, Tendenzen aufzuzeigen, so wie Gottfried Eus lesenswerter Artikel »Haut dem Springer auf die Finger«, der sich mit der Medienpolitik neuer sozialer Bewegungen befasst. Es ist schon erstaunlich, dass die Geschichtsschreibung der radikalen Linken methodisch veraltet ist. Während sich selbst an der Uni und wenn auch noch so rudimentär Geschlechtergeschichte, Alltags- und Mentalitätsgeschichte etablieren konnten, ist die Geschichtsschreibung der radikalen Linken, so Eu, immer noch, bis auf wenige Ausnahmen, stur auf schriftliche Quellen fixiert. Es dominiert die Orientierung an großen Ereignissen, das Leiden an den Verhältnissen, die Langeweile innerhalb linker Politik, der ganz banale Alltag kommt schlicht nicht vor. Gerade im Bereich Gegenöffentlichkeit und alternative Medien ist die Fixierung auf schriftliche Quellen ausgesprochen problematisch. Denn jeder, der jemals ein Flugblatt oder einen Text mitgeschrieben hat, weiß a, wie viele unterschiedliche Positionen dabei unter einen Hut zu bringen waren und b, wie groß die Differenz zwischen Manifest und politischer Praxis ist. Deshalb sei es notwendig, so Eu, Debatten jenseits offizieller schriftlicher Dokumente zu rekonstruieren. Dass auch das keineswegs so unproblematisch zu bewerkstelligen ist, zeigt der ausgesprochen spannende Beitrag der ehemaligen oder noch autonomen Imma Harms. An drei Beispielen zeigt sie die Schwierigkeiten und Probleme einer Bewegungsgeschichtsschreibung auf. Zum Beispiel am Film »Die kritische Masse« über die Hamburger Filmkoop von Christian Bau, den wir damals auch dazu im Studio hatten. Und Imma Harms schreibt dazu:
Der Film »Kritische Masse« über die Hamburger Filmkoop von Christian Bau, auch einer, der selbst dabei war. Die Filmerinnengruppe entstand ebenfalls im Schatten der 68er-Bewegung. Der unbekümmerte Umgang mit Provisorien damals wird nachträglich zu einem kultigen Insidertum umgearbeitet. Ein expliziter politischer Anspruch wurde nicht erhoben. Stattdessen wird eine diffuse Nähe zu den politischen Aufbruchzeiten durch ein völlig willkürliches, in den Film geschobenes Kapitel über Holger Mainz hergestellt, der selbst mit der Gruppe nichts zu tun haben wollte, weil sie ihm, wie aus einem im Film zitierten Brief hervorgeht, offenbar nicht radikal genug war. Trotz der völlig auseinandergehenden politischen Wege werden Protestaktionen von Holger Mainz, Harun Farocki und anderer Filmstudenten beim Filmfestival 1967 in Knokke gegen den Vietnamkrieg so neben andere Aktionen beim Filmfestival in Oberhausen gestellt, dass der Eindruck entsteht, das sei alles die gleiche Art von Protest. Das spätere Auseinanderfallen der Gruppe über sexistische Konflikte wird nur aus der Sicht derer dargestellt, denen der Sexismusvorwurf gemacht wurde, und zwar in einer Weise, dass ihre eigene Positionierung in den Konflikten damals im Nachhinein Recht bekommt.
Über das Buch 1968 am Rhein, über die 68er in Köln schreibt sie:
Nur wer die damalige Zeit miterlebt hat und den Autor zu der Zeit kannte, hat überhaupt die Möglichkeit zu erkennen, wie die Akzente in der repräsentativ erscheinenden Chronik verschoben wurden. Themen, die vor allem dem Autor besonders wichtig waren, werden nachträglich zum zentralen Anliegen der Studentinnenbewegung in Köln. Auch die Beschreibung, wer im Zentrum und wer an der Peripherie der Ereignisse gestanden hatte, ist nicht mehr als persönliche Wertung erkennbar, weil die subjektive Perspektive der ehemaligen Beteiligten sich nicht sichtbar macht. Dafür wird ein legendäres Wir-Gefühl heraufbeschworen. Wer erwähnt wird, darf sich geadelt fühlen. Mhm.
Wer erwähnt wird, darf sich geadelt fühlen. Das erinnert natürlich auch an Publikationen wie Verschwende deine Jugend oder ähnliche Bücher, die Clubs, Kaschemmen und so weiter in dieser Stadt oder auch bestimmte Formen der Jugendbewegung anhand von verschiedenen Stimmen darstellen. Die sind aber überhaupt nicht mehrstimmig im bachtinschen Polyphonen-Sinne, sondern es geht im Grunde auch nur darum, so eine Art gemeinsames Abnicken da zu verkaufen. Immer Harms kommt in ihrem Artikel zu dem Schluss, dass oft aus Einebnungen, Verschiebungen und Selbstinszenierungen Wunschbilder der Bewegung hergestellt werden. Ein Aha-Erlebnis war ein Besuch in der Ausstellung Protestliteratur im Berliner Literaturhaus im vornehmen Stadtteil Charlottenburg. Plötzlich, als sie sich über eine der Vitrinen beugte, blickte sie in ihr eigenes Gesicht.
Die Überreste unserer Protestaktionen aus den 60er und 70er Jahren tauchen hier als geschichtliches Sediment wieder auf. Die Vitrinen als gläserne Särge in der Asservatenkammer der hegemonialen Kultur. Selbstzeugnisse als abgehäutete politische Identitäten derer, die längst woanders sind. Aber ich bin nicht woanders. Für mich ist das meiste, was hier als Vor- und Frühgeschichte präsentiert wird, gegenwärtiges Kampfterrain. Bin ich von gestern? Bin ich gestern?
Immer Harms meint, es gibt drei Strategien, wie in der linken Geschichte aufgearbeitet wird.
Erstens, das Interesse, sich der Geschichte zu bemächtigen, nachträglich politische Konflikte durch deren Bewertung für sich zu entscheiden. Zweitens, das Interesse, sich der Geschichte zu bedienen, die Exklusivität der Erinnerungen zu verwerten und der Zirkulation zuzuführen. Drittens, das Interesse, sich der Geschichte zu versichern, für die schmerzhaften Risse in der eigenen politischen Identität überbrückende Interpretationen zu finden.
Und das führt sie dann später im Artikel noch weiter aus. Dieser Artikel ist am interessantesten im Buch, finde ich, weil er uns zwingt, die eigenen Lebenslügen zu hinterfragen, geradezu wie bei Ibsen. Der ist dadurch unbequem und aber aus diesem Grund auch am relevantesten. Außerdem wirft sie die Überlegung in den Raum,
neue politische Generationen haben beste Gründe, misstrauisch zu sein, ob sie etwas von ihren Vorgängerinnen lernen können. Denn hätten sie wirklich gewusst, wie man es besser macht, dann hätten sie es ja schon besser gemacht.
Eben. Dann hätten sie es. Insofern sollte man sich nicht unbedingt an den politisch erfolglosen Vorgängern in der Linken orientieren, sagt Emma Harms. Dieser Ansicht ist Selahattin Kadayakale ganz und gar nicht. Sich mit der Geschichte von migrantischen Kämpfen auseinanderzusetzen, ist für ihn eine Notwendigkeit, um das Bild der Migrantinnen allein als Objekte und Opfer von Rassismus zu dekonstruieren. Er beschreibt, wie der Frankfurter Häuserkampf, aus dem die Hausbesetzerinnenbewegung entstand, von Migrantinnen angezettelt wurde und wie ihr Einsatz im Nachhinein in der Geschichtsschreibung geschmälert wurde. Das Gleiche gilt auch für den Kölner Fortstreik 1973, der erst dank der Arbeit von Kanak Atak wieder ins linke Bewusstsein gerückt ist. Hoffen wir es jedenfalls mal.
Was damals für die Bundesrepublik zum ersten Mal auf die Tagesordnung gesetzt wurde, war den Kampf gegen aufenthaltsrechtliche Praxen mit dem Kampf gegen die Repression im Wohnheim und dem Akkord in der Fabrik zu koppeln. Dabei wurde ein Antirassismus möglich, der, indem er die rassistische Überdeterminierung von Ausbeutungsverhältnissen thematisiert, seine Grundlage nicht mehr im Humanismus hat. Dieser neuen Form von Antirassismus geht es weder identitätspolitisch um Anerkennung wie im Multikulturalismus oder um das abstrakte humanistische Menschsein, noch um eine Selbstdefinition ausschließlich als Opfer. Es geht vielmehr um eine Auseinandersetzung mit der rassistischen Segmentierung von Arbeits- und Wohnungsmarkt sowie der institutionellen Diskriminierung mit Blick auf eine materielle Fundierung antirassistischer Politik. An das gute Gewissen der deutschen Öffentlichkeit zu appellieren, müssen soziale und ökonomische Bündnisse geschlossen werden. Anstatt die selbst rassistische Trennung in Deutsche und Ausländerinnen zu zementieren, müssen nicht identitäre Kriterien für antirassistische Politik erfunden werden. Dies ist in der Mietstreikbewegung, die auch im Fortstreik und den vielen anderen migrantischen Kämpfen in der Bundesrepublik ansatzweise gelungen, weshalb es sich lohnt, auch den verlorenen Schlachten nachzugehen.
Soweit Selahattin Karayalkale. Insgesamt ist dieses Buch Vorwärts und viel vergessen ausgesprochen lesenswert und für alle Leute, die sich in sozialen Bewegungen verorten oder mal verortet haben, eigentlich ein ausgesprochen notwendiges Buch, um nicht zu sagen ein Muss, um hier nochmal wieder etwas Lupudelei zugeben. Nicht alle Artikel sind auf ähnlich hohem Niveau oder auf ähnlich hohem Reflexionsniveau. Das liegt auch daran, dass es so ein Buch in der Art noch gar nicht gegeben hat. Das basiert auf einer Tagung in Bremen 2003, glaube ich, fand die statt, unter demselben Titel, wo man eben versucht hat, verschiedene Beiträge zum Thema zu sammeln. Das ist also praktisch jetzt erstmal so eine Pionierarbeit und wir werden mal sehen, wie das weitergeht in Zukunft. Erschienen ist es, also ist herausgegeben, ich sage nochmal den Titel, Vorwärts und viel vergessen, Beiträge zur Geschichte und Geschichtsschreibung neuer sozialer Bewegungen, herausgegeben von Bernd Hüttner, Gottfried Eu und Norbert Schäper, sind wieder eine Männerriege hier, erschienen in der AG Spack, 176 Seiten hat es, ist kartoniert und kostet relativ wenig, irgendwie sowas wie 9 oder 11 Euro.